Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Wir sprechen heute, also wenn ich das jetzt so flapsig sage, dann stimmt das eigentlich nicht, weil es steckt so wahnsinnig viel dahinter. Aber wenn ich sage, wir sprechen heute über gutes Müsli, dann sind wir zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, wir haben uns tatsächlich neulich mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was so ein gutes Frühstück ausmacht. Und wer uns zuhört und uns öfter hört, weiß, dass uns das immer wieder umtreibt. Und da sind wir bei der Recherche auf ein ganz tolles, wunderbares Unternehmen gestoßen, nämlich auf Hey Ho Müsli. Und wir haben die große Freude, heute Tim Duffner zu Gast zu haben, einen der Gründer des Unternehmens. Und wir dürfen ihn mal so ein bisschen dazu ausfragen, zu seinem Unternehmen, weil es ist tatsächlich ein ganz besonderes. Also deshalb, wir sprechen heute nicht nur über wunderbare Ideen mit dir, Tim. Hallo, Tim.
Hallo.
Sondern wir sprechen auch über das Thema soziale Verantwortung, wir sprechen über Nachhaltigkeit, über die Integration von Menschen mit schwierigen Lebensläufen in der Arbeitswelt. Das habe ich das ganz grob zusammengefasst, Tim. Du kannst es ganz sicher viel, viel besser. Was ist das Besondere an Hey Ho Müsli und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, am liebsten würde ich das natürlich von euch hören, weil wir, glaube ich, im Podcast jetzt gleich noch ganz tief einsteigen. Aber mich interessiert das ganz stark auch, was ihr so gehört habt und was ihr wahrgenommen habt von Hey Ho. Wir haben vor 7 Jahren Hey Ho gegründet, um einen alternativen Unternehmensentwurf aufzuzeigen. Und zwar haben wir damals gesagt, wir wollen eine Firma starten, die Menschen in Arbeit bringt, die aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind aufgrund ihrer Biografien. Und zwar, weil sie im Gefängnis saßen, Suchterkrankungen haben, seelische Erkrankungen. Genau, ganz viele Menschen erfahren keine Teilhabe an der Arbeitswelt mehr. Und wir dachten, wir können das anders als Gesellschaft, als Menschen. Und unser Mittel zum Zweck ist das Müsli geworden, und zwar besonders das Müsli. Wir rösten bei uns in der Rösterei in Lüneburg tagtäglich mit knapp 30 Menschen Müsli.
Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also das liegt ja nun wirklich nicht gerade so, oder? So richtig für dich wahrscheinlich jetzt schon, aber da gibt es doch bestimmt eine Geschichte dahinter, irgendwie einen bestimmten Moment, eine bestimmte Erfahrung, ein bestimmtes Erlebnis oder so.
Ich habe heute früh, als ich kurz über den Podcast nachgedacht habe, mal so ganz tief in meinem Kopf gekramt, und da ist mir aufgefallen, Hey Ho gäbe es tatsächlich nicht ohne ein Buch. Und zwar hatte ich einem meiner Mitgründer erzählt, so ganz wilde Gedanken, die ich hatte, dass es doch nicht sein kann, dass Menschen, wenn sie bestimmte Biografien haben, überhaupt keinen Zugang mehr zum Arbeitsmarkt haben und dass man doch da was ändern müsste. Und dann erzählte er mir, dass er vor 3 Jahren, also damals vor 3 Jahren, ein Buch gelesen hat, das ihn nicht mehr loslässt. Und das Buch heißt Anweisungen für den Koch. Das ist von einem Zen-Buddhisten geschrieben, der eine Bäckerei in New York, die Grayson Bakery, aufgebaut hat. Und ich kannte die aus meinem beruflichen Kontext sehr gut und war schon immer inspiriert von dieser Bäckerei. Und im Grunde hat ja damit das Buch die Grundlage gelegt, weil Stefan, der in einer Wohnungslosenorganisation in Lüneburg gearbeitet hat, mit 150 Wohnplätzen die Organisation geleitet hat, kam immer wieder an den Punkt, dass Menschen, wenn sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht aus den Hilfesystemen herauskommen. Mhm. Und er war im Grunde so ein bisschen auch desillusioniert von den Systemen, wie sie eben bei uns funktionieren. Und er hatte dieses Buch gelesen und hat gemerkt, Arbeit ist neben dem Zugang oder zu der Möglichkeit, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben, essentiell, um Menschen wieder sozusagen in die Gesellschaft zu bringen und Teilhabe zu ermöglichen. Ja, so hat seine Leseerfahrung, meine Arbeitserfahrung kam da zusammen. Und kurz nach dem Gespräch saßen wir mit Christian, dem dritten Gründer, zusammen und haben im Grunde 3 Tage später beschlossen, wir gründen eine Firma. Wir machen das auch. Wir machen so etwas wie diese Bäckerei in New York, und das versuchen es einfach.
Und warum dann Müsli? Weil ihr hättet ja zum Beispiel auch eine Bäckerei gründen können.
Ja, also Müsli ist in einer gewissen Weise ist es ein Zufallsprodukt, weil wir ganz viel vorher schon über Produktideen in einem anderen Kontext gesponnen haben, aber Müsli hat was Besonderes, und zwar zum einen besteht es aus sehr vielen verschiedenen Zutaten, und Müsli wird besser, wenn man es handwerklich bearbeitet, und das, was wir machen, ist eben eine sehr handwerkliche Produktion von, und wir rösten Müsli auf Blechen, und da kann man eben ein besonderes Produkt schaffen, wenn man mit handwerklicher Qualität arbeitet, und das wiederum schafft eine große Verbindung zur täglichen Arbeit von den Menschen, und also alle, die bei uns arbeiten, sind stolz auf die Produkte, und das ist vielleicht ein Grund dafür, warum wir bei Müsli gelandet sind. Es hätte am Ende auch alles andere sein können, was in einer gewissen Weise ein Stolz auf die Arbeit sein lässt.
Ja, klar. Also dieses etwas erschaffen mit den Händen, und dann macht man damit ja auch Freude. Das ist natürlich grundweg positiv auch, gell? Aber du hast es so ein bisschen geschildert, also der eine Gründer, wo der herkommt. Wo kommst du denn her? Weil du sagst, na ja, das lag ja irgendwie so auf der Hand, dass es irgendwas mit Lebensmitteln oder so zu tun hat. Was ist denn deine Mission vorher gewesen, oder was hast du vorher gemacht?
Also ja, ich habe tatsächlich im Konzern gearbeitet. Ich habe in großen Lebensmittel für große Lebensmittelmarken gearbeitet, sehr viel Eiscreme, habe da gesehen, wie man auch die Herzen von Menschen erreichen kann über gutes Essen, und ja, das hat mich auf jeden Fall auch sehr stark geprägt, und so kamen eben auch sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe, Kompetenzen bei uns zusammen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so sehr darauf aus waren, zu zeigen, dass Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen in wirklich sozialer Diversität richtig gut miteinander den Alltag verbringen können. Und das ist das, was uns antreibt, Tag für Tag. Diversität wird gerne so als tolle Sache dargestellt, und was wir feststellen, ist, Diversität ist richtig, richtig anstrengend. Aber wenn man sich dem sozusagen öffnet und wirklich bereit ist, da rein zu investieren als Person, dann ist es eben auch besonders erfüllend.
Welchen Herausforderungen habt ihr euch denn da so gegenüber gesehen? Weil du jetzt schon gesagt hast, Diversität ist auch anstrengend.
Naja, also was wir vielleicht so in der Naivität vieles, wir haben einfach mal gestartet damals, und in der Naivität vielleicht auch vieles, was da so kommen könnte, ausgeblendet, und sind über die Jahre auch stark gewachsen daran und haben uns sicherlich auch in vielen Aspekten verändert. Gestartet haben wir wahrscheinlich so als eher so eine Hippie-Idee, wenn wir nur nett zueinander sind, dann wird das schon. Und irgendwann haben wir gemerkt, es braucht klare Rahmenbedingungen. So die Grundsätze für ein gutes Miteinander haben wir sie tituliert, was die Basis ist, um miteinander sozusagen auch daran zu orientieren und auszudiskutieren, wie man denn am besten so untereinander miteinander ist. Und da haben wir in der Vergangenheit natürlich schon alles Mögliche erlebt, was man so erlebt, wenn man mit Menschen zusammenkommt. Es gibt Konflikte, es gibt viel Lachen bei uns. Genau, vielleicht zu den Konflikten ist es für uns ganz wichtig, dass Konflikte angesprochen werden und thematisiert werden. Und bei uns versuchen wir, es wirklich zu leben, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird. Und das sind so Dinge, die sind im ersten Moment anstrengend.
Nicht so einfach, oder?
Ja, im Arbeitskontext vielleicht auch ungewöhnlich tatsächlich. Die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, haben das wirklich gelernt, im Arbeitskontext größere Konflikte wirklich beiseite zu räumen. Und das dürfen wir jetzt lernen, alle, die ja Teil von Heyho sind.
Aber ihr habt ja, also du hast ja gesagt, ihr hattet die Idee und dann gab es ganz schnell also die Gründung, ne, die eigentliche Gründung. Aber ich sage jetzt mal, also jeder, der sich auch nur so ein bisschen mal damit auseinandergesetzt hat, weiß, da ist ja wirklich, da habt ihr ja was ins Rollen gebracht. Also das ist ja jetzt nicht nur einfach, dass du sagst, naja, ich habe jetzt vielleicht irgendwo einen Raum und da kann ich irgendwie hingehen und da kommt auch irgendjemand und der arbeitet da, sondern ihr habt ja wirklich also von null auf begonnen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie muss man sich denn die ersten Tage so vorstellen? Also was waren denn so die ersten großen Schritte, die ihr gegangen seid, um das Ganze mit Leben zu erfüllen, die Idee?
Ja, also die ersten Tage waren wirklich, sich erstmal bei uns zu Hause in Küchen zu stellen, mal Müsli zu rösten. Aber als es dann quasi zum Punkt ging, wo wir gesagt haben, so, wir legen mal los, da haben wir zum einen die Ideen anderen erzählt, haben sehr viel mitleidiges Lächeln erfahren von auch Leuten aus der Industrie, von Experten und auch rückblickend sind doch viele Menschen auf mich zugekommen und gesagt, haben erzählt, dass sie das nicht gedacht hätten, dass wir dahin kommen, wo wir heute stehen, zu dem Zeitpunkt. Und wir durften in einer Mensa-Küche als Untermieter nachmittags nach dem Betrieb ab 16 Uhr durften wir dort auf denkbar ungeeigneten Öfen Granola rösten und haben dann 10 Kilo, 20 Kilo an einem Tag mit ein paar Menschen geröstet. Und die ersten Personen, die wir quasi angesprochen haben, waren tatsächlich aus dem Netzwerk von Stefan, der in der Wohnungslosenhilfe eben sehr viele Menschen auch persönlich kannte, wo er sich immer gefragt hat, warum die eigentlich nicht mehr den Weg zurück in die Arbeitswelt schaffen. Und da sind die ersten angesprochen worden und einige haben die Chance bei sich wahrnehmen wollen und oder das als Chance gesehen überhaupt und sind zum Großteil tatsächlich heute noch da. Und da gab es Personen, einer, der heute auch noch bei uns ist, konnte damals kaum Hallo sagen, einfach aufgrund seiner auch seelischen Erkrankung und ist heute einer, so eine tragende Kraft auch und vor allem scherzt er, wenn er ins Büro kommt und macht Witze und das gibt auch sehr viel, so was wir über die Jahre da auch an Veränderungen gesehen haben bei Menschen.
Und wie sieht es mit eurem Müsli aus? Also was macht ihr anders als andere Müslis?
Also als wir gestartet haben, haben wir gesagt, die Müslis oder die Granolas, geröstete Müslis, die müssen so bunt sein wie die Menschen. Das war einfach mal so als Grundsatz, der für uns galt. Das gilt sowohl für die Verpackung als auch für die besonderen Rezepturen. Wir haben immer gesagt, wir sollen nicht der 0815 Einheitsbrei sozusagen sein, den ich überall schon finde, sondern wir wollen Dinge anders machen. Und das war auch tatsächlich von der ersten Sekunde an, trotz viel Skepsis von anderen Müsli-Herstellern, unter anderem mit denen wir gesprochen haben, unser Grundsatz. Und dann haben wir eben ein Schokomüsli entwickelt, wo wir mit flüssiger Schokolade die Haferflocken einmassieren sozusagen und dann schokolierte Brezeln herstellen, die wir damit reinpacken oder relativ wilde Kombinationen, die wir kreiert haben, die aber eben nach dem schmecken, was draufsteht. Und das war das, was wir, als wir damals uns das Müsli-Regal angeschaut haben, da haben wir von unserer Seite das Gefühl gehabt, das schmeckt irgendwie alles gleich. Und selten nach dem, was es verspricht. Und das wollten wir anders machen. Und deswegen haben wir besonders viel Himbeeren reingeworfen. Eben andere Methoden entwickelt, wie man bestimmte Geschmäcker auch rausarbeitet. Ja. Und das hat sich so über die Jahre dann weiterentwickelt mit neuen Sorten. Und wer weiß, was da noch so alles kommt.
Und wie wählt ihr eure Inhaltsstoffe aus? Weil, also es ist natürlich eine Sache, wie viele Himbeeren sind drin, aber es ist vielleicht auch noch eine andere Sache, welche Himbeeren sind drin.
Das Ganze ist gestartet als Leidenschaftsprojekt, was im Grunde haben wir unsere guten Jobs aufgegeben, um das zu machen, was für uns eine größere Bedeutung hatte. Und ich selbst bin der sehr interessiert landwirtschaftlich, auch was nachhaltige Formen der Landwirtschaft angeht. Und wir haben uns entschieden, alle Rohstoffe zum einen aus Biolandwirtschaft zu beziehen, aber vor allem auch genau hinzuschauen, woher kommen die Dinge. Der Hafer ist, den kaufen wir bei einer Haferflockenmühle hier gleich bei uns um die Ecke. Wir beziehen aber auch die Zutaten, die dann in die verschiedenen Granolas kommen, eben sehr, sehr bewusst und versuchen, den gleichen sozialen Ansatz, den wir bei uns vor Ort haben, in die gesamte Lieferkette zu tragen oder aus der gesamten Lieferkette auch umzusetzen. Das ist bei manchen Rohstoffen, wo wir nur sehr wenig einkaufen, nicht so ganz einfach, aber es gibt viele gute Projekte. So kaufen wir aktuell zum Beispiel Schokolade, die im Ursprung in Ghana zu Schokolade verarbeitet wird. Das heißt, dort ist die Wertschöpfung, bleibt dort in den Communities der Kakaobauern. Gibt es eben viele Rohstoffe, wo wir auch wissen, dass da die Lieferketten vielleicht nicht ganz unproblematisch sind, insbesondere aus sozialen Aspekten heraus. Und da versuchen wir dann eben besonders genau hinzuschauen. Und ich glaube, da machen wir auch einen ganz guten Job, auch wenn das sicherlich Stück für Stück noch besser werden kann und muss. Also es ist was, wo man auch wirklich immer hinschauen muss.
Es ist aufwendig, oder?
Ja, es ist aufwendig für so einen kleinen Betrieb wie unseren. Mhm. Aber gleichzeitig, wir haben immer gesagt, wir stecken all unsere Kraft und Ressource in die Arbeit mit den Menschen. Und wenn wir das gut tun, dann werden andere darüber reden. Und das, deswegen ist das schön, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen mit erzählen darf. Aber ich sag mal, euer Podcast ist auch so eine Plattform, wo andere die Idee auch ein bisschen in die Welt tragen. Mhm. Und das Gleiche gilt tatsächlich für alle anderen Arbeitsschritte, wo wir sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Das ist von Lieferanten, von Mitbewerbern, auch befreundeten Müsliherstellern. Das war von Anfang an eigentlich die Idee, dass wir weniger Ellenbogen in der Gesellschaft wollen, ein bisschen mehr Miteinander. Und das leben wir nicht nur sozusagen auf der individuellen Ebene, sondern auch mit allen Partnern. Und dadurch entstehen auch vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Konstellationen, wo uns wirklich sehr viele Menschen und Unternehmen und Organisationen auf dieser Reise unterstützen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also das finde ich jetzt ja total spannend auch, weil dieses, wie du sagst, so Ellenbogen, das ist ja das, was man kennt, ja. Aber du hast ja gerade eben so ganz nebenher gesagt, so ja, Unterstützung auch von anderen Müsli-Herstellern, die ja eigentlich Konkurrenz sind. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, also zum einen kriegen wir Zugang zu helfen, also einfach zu Expertenwissen, dass wir als Laien, die in dem Bereich gestartet haben damals, wirklich komplett ohne Ahnung von der Müsli-Herstellung, wo uns befreundete Firmen helfen mit ihren Qualitätsmanagement-Teams, die unsere QM-Abteilung unterstützen, wo es sozusagen immer sehr enge Zusammenarbeit gab und immer, wenn wir nicht weiter wussten, wenn wir nicht weiter wissen, können wir einen Telefonhörer in die Hand nehmen und befreundete Unternehmen anrufen, obwohl wir im gleichen Müsli-Regal Produkte verkaufen. Tauschen wir uns da aus und kriegen Unterstützung und gleichzeitig sind wir eben auch sehr offen und transparent. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir nach 7 Jahren so ein bisschen vieles gelernt haben. Vieles wissen, warum das, was wir eigentlich im Ursprung machen wollen, funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Und jetzt haben wir uns mit der Leuphana-Universität hier in Lüneburg zusammengetan, um mit 4 Lehrstühlen zusammen die Idee von Heyho replizierbar zu machen. Das heißt, wir wollen, dass andere Unternehmen das Gleiche tun. Und da haben wir jetzt zusammen mit der Uni die ersten Unternehmen mit eingebunden und das Ziel ist es, Stück für Stück immer mehr Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, das Gleiche zu tun. Mit offenen Armen, offenem Herzen Menschen einzustellen, die vielleicht außerhalb des normalen Rasters liegen und eben aber auch die strukturellen Methoden an die Hand zu geben, dass das erfolgreich ist.
Kam das vorher schon vor, dass ihr von anderen Firmen nach Erfahrungen, was das integrative Arbeiten angeht, gefragt wurdet? Also, dass ihr da quasi schon ein Ratgeber-Standing hattet?
Das gab es auf jeden Fall eher informell. Also wir hatten zum Beispiel einmal ein IT-Unternehmen, die uns gefragt haben, sie hätten da eine Bewerbung und sie wissen nicht genau, wie sie damit umgehen, ob wir mal ihnen Rat geben können. Und nach dem Gespräch haben sie entschieden, die Person einzustellen und sagten später dann, ohne das Gespräch hätten sie das nicht gemacht. Und das ist ganz nett, weil die uns immer wieder kontaktiert, eigentlich nur, um zu erzählen, wie es läuft. Und über 2,5, 3 Jahre hatten sie, glaube ich, dann 3 Leute eingestellt. Und das hat vor allem aber eine unglaubliche eine Veränderung auch in dem Blick der gesamten Belegschaft auf den Betrieb, aber auch auf Miteinander gelegt. Und deswegen, wir kommen im Grunde eigentlich von einer Idee, wo es auch darum ging, dass privilegiertere Personenkreise den weniger privilegierten helfen. Und heute ist es vielmehr der Reichtum, der in echter Diversität liegt und der ist sozusagen von Nutzen für alle. Also, und das ist eben nicht, die einen helfen den anderen, sondern ja, also ja, das Helfen, wenn dann Hilfe erwünscht und benötigt ist, ist total zentral. Aber es geht nicht nur in eine Richtung, sondern die Verantwortung füreinander, etwas, was wir ganz gut leben. Und trotzdem, ist jeden Tag, kann man sich da weiterentwickeln.
Wie ist denn das? Also wie kommen denn die Menschen zu euch ins Unternehmen? Also wie kriegen die denn Kontakt? Weil ich könnte mir vorstellen, also das war ja vorher, hast du ja schon gesagt, ist ja an sich jetzt ja passiert, nicht ganz so einfach. Wie kommen die Menschen auf euch? Oder wie kommt ihr auf die Menschen?
Ja, die ersten Kontakte kamen tatsächlich über Stefan und sein Netzwerk aus der Wohnungslosenhilfe. Da haben gesagt, wir brauchen Personen, denen wirklich keiner mehr eine Chance gibt, beziehungsweise wo zumindest die Hoffnung die meisten Menschen aufgegeben haben. Weil sonst glaubt uns ja keiner, dass das hier ernst gemeint ist. Und wir kamen uns auch sehr lange vor wie Scharlatane, die erzählen, dass sie das und das vorhaben, aber ja nichts bewiesen hatten. Und deswegen waren ja einer, zum Beispiel Romano, der auch seit jetzt bald 5 Jahren bei uns ist, hat eine sehr lange, wilde Biografie durchaus für die meisten Menschen zumindest, mit vielen, vielen Jahren Gefängnisaufenthalten, einer schweren Suchterkrankung, mit allem, sag ich mal, was da so mit einhergeht. Und kannte Stefan und hatte gehört von dem, was wir da vorhaben. Und dann hat der Stefan genervt und hat, wir hatten aber in dem Moment noch keinen Ort, an dem wir hatten keine eigene Rösterei, wir konnten nicht wirklich einen festen Vollzeitjob bieten. Und er ist dran geblieben und hat ihn immer wieder genervt, weil die kannten sich gut und irgendwann sind wir umgezogen und dann hat er eben bei uns angefangen. Und so, das heißt, die ersten Kontakte kamen wirklich durch Ansprache, teilweise von uns oder eben durch dieses eher engere Netzwerk, wo dann Leute wussten, wer dahinter steckt. Mhm. Und heute verändert sich das. Die Menschen hören von Freunden, von Bekannten in Medien über Heyho. Und es gibt 2 Gruppen im Grunde. Entweder hören die Personen selbst von Heyo und sprechen uns an, oder Freunde, Familie, Nachbarn hören von Heyho und rufen auch manchmal für eine Person bei uns an. Und das Bewerben ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist genauso heterogen im Grunde wie die Gruppe Menschen. Ist es so, dass es Menschen gibt, die sich mit 5 Worten in der E-Mail bei uns bewerben. Andere schreiben ganze, Biografien als E-Mail und wieder andere stehen einfach in der Tür und fragen, ob sie einen Job haben können. Das ist wirklich ein sehr buntes Bild. Vielleicht so Inspiration ist die Grayson Bakery, die ich vorhin erwähnt hatte, von dem Zen-Buddhisten Bernie Glassman. Die haben im Eingangsbereich eine Liste, in die man sich eintragen kann. Und immer wenn ein Job frei wird in der Produktion, wird die nächste Person auf der Liste eingestellt, ohne Fragen zu stellen. Da sind wir heute noch nicht, weil wir glauben, also da brauchen wir vielleicht eine andere Größe. Und, aber es ist durchaus etwas, was wir immer mal wieder überlegen, ob wir uns dorthin bewegen können.
Wow. Gibt es da Geschichten von Leuten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Seit 7 Jahren gibt es Heyho. Und wenn ich irgendwie zurückdenke an die 7 Jahre, dann sind es vor allem Geschichten mit Menschen, die sozusagen präsent sind. Und insbesondere Momente, wo es ja vielleicht mal Personen noch nicht so gut ging. Und dann einfach diese Teilhabe im Arbeitskontext. Und das ist einfach, wir sind eine arbeitende Gesellschaft. Teilhabe definiert ganz viel sozusagen, ob ich Teil der Gesellschaft bin oder nicht. Das fängt damit an, dass man sich mal beim Bäcker einen Kaffee leisten kann, dass man ja Teil der Alltagsgesellschaft ist. Was wirklich immer hängen bleibt, ist dann sozusagen dieser positive Moment, wo Leute auch aus vielleicht schwierigeren Zeiten wieder rausfinden, weil ihnen das Arbeiten so besonders viel Halt gibt. Und das ist insbesondere im Suchtkontext, also es sind auch einige Mitarbeiter bei uns, die ja Suchterkrankungen haben. Und wenn es da mal eine Krisenzeit gibt, dann ist das auf jeden Fall was unter die Haut geht, aber was dann eben auch eine unglaublich bereichernde Erfahrung ist, wenn die Leute dann einfach, wenn man merkt, dass dieser Arbeitsplatz den Heyho bieten kann, was das bedeutet, um sich der Sucht auch irgendwie zu stellen und zu versuchen, sie im Griff zu haben.
Das, was ihr bietet, das ist ja so, ich sag mal so, der erste Schritt auch, also raus aus dieser, ja, ich sag mal so ein Stück weit, also Einsamkeit, Isolation, dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es eigentlich wirklich weitergehen kann, ich habe keine Perspektive, und ihr bietet die ja. Gibt es Menschen, wo du sagst, ja klar, wir waren so die erste wichtige Station, aber dann sind die weitergezogen und man sieht einfach, wie gut denen das getan hat, dass die auch einfach wieder den Weg für sich so gefunden haben, diese Teilhabe auch am Alltag. Habt ihr sowas auch schon erlebt?
Ich behaupte, niemand, der zu Heyho kommt, hat vorher davon geträumt, Müsli-Bäcker zu sein oder Bäckerin. Insofern ist das ja eigentlich der ganz natürliche Weg, dass man dass man vielleicht auch Träume, die man schon länger hat, als Müsli zu rösten, dass die wieder nach oben kommen. Und das ist auch so, dass wir mit einigen Personen immer wieder auch mal so im Gespräch sind, weil wir glauben, Heyho muss die bessere Alternative sein als sozusagen Sonstiges. Sonst sollten die Leute auch durchaus weiterziehen. Aber das sind tatsächlich sehr wenige bisher gewesen. Gibt es durchaus. Also ein Kollege hat irgendwann gesagt, er glaubt, er möchte Lastwagenfahrer werden und hat dann, ist bei uns ausgestiegen und hat einen LKW-Führerschein angefangen und so trennen sich dann auch solche Wege. Aber da haben wir noch nicht so viele Geschichten zu erzählen, wo die Leute sonst wirklich weitergezogen sind. Ich muss gestehen, ich habe mehr Personen, die sagen, sie wollen bei Heyho in Rente gehen, was bedeutet, dass es uns noch sehr lange geben wird, weil einige davon auch jünger sind.
Aber ist ja auch schön, wenn es ihnen so gut gefällt, dass sie da so lange bleiben wollen.
Ja. Absolut. Also ich glaube, das ist soll offen sein. Der Weg soll offen sein für beide Dinge, aber gleichzeitig, ja, wir versuchen auch, das Bewusstsein für die persönlichen Rechte zu bilden. Wir wollen allen Personen bei uns ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Rechte, zum Beispiel auch arbeitsrechtlich, einfach jeder hat, weil da ist unglaublich, wie wenig dort bekannt ist. Das heißt, wir sind durchaus darauf aus, dass sie selbstbestimmt sowohl mit uns als Heyho gemeinsam sozusagen interagieren können, aber auch, wenn sie woanders mal hingehen, dass sie ja einfach vorbereitet sind für auf Augenhöhe auch in der Arbeitswelt zu interagieren.
Habt ihr denn aktuelle Zukunftspläne oder Visionen? Du hattest ja schon angesprochen, ihr arbeitet gerade mit der Uni zusammen an einer Art Werkzeugkasten, um euer Geschäftsmodell zu replizieren. Aber gibt es sonst noch irgendwas, was ihr auf der Agenda habt?
Ja, es ist im Grunde so einfach, weil wenn wir mehr Hafer rösten, dann können wir mehr Menschen einstellen. Das heißt, zwangsläufig ist es für uns relevant, die besten Granolas der Welt zu machen, damit wir erfolgreich in Supermärkten, im Online-Shop sind. Wir wollen, dass man Heyho-Granolas eben an unterschiedlichsten Orten genießen kann, arbeiten mit kleinen Hotels zusammen, mit ja, sehr, sehr vielen verschiedenen Orten, wo man Granola gut essen kann. Und genau, so je mehr Hafer gerösten, desto mehr Menschen können bei uns arbeiten. Und das ist so das, was uns antreibt. Das heißt, wir wollen besondere Produkte machen. Aber eben auch diese Idee weitertragen und in anderen Firmen zum Leben erwecken. Und dort arbeiten wir mit anderen Lebensmittelherstellern, auch wieder mit verschiedenen Müsli-Betrieben so zum Beispiel zusammen, aber auch mit, sind da in ersten Gesprächen mit größeren Kunden, wo wir in deren Betrieben auch diese Ideen umsetzen wollen. Und gestartet haben wir das Ganze aus der Überzeugung, dass es menschlich das Richtige ist. Mhm. Und heute kommt dazu die Situation am Arbeitsmarkt, dass viele, viele Unternehmen kein Personal mehr finden. Und jetzt könnte man erstmal sagen, okay, das einzige Interesse, warum Unternehmen jetzt plötzlich so begeistert von der Heyho-Idee ist, dass sie ja, Menschen finden. Selbst wenn es so ist, ist das Gute daran, dass wir überzeugt sind, die Dinge, die wir in Unternehmen verändern, die wir glauben, dass sie strukturell verändert werden müssen, die sorgen dafür, dass Teams zufriedener sind, dass sie resilienter sind, dass die Menschen, die in den Teams arbeiten, resilienter sind. Und ja, das treibt uns an, das so vielen wie möglich zu erzählen, aber eben auch jetzt in den nächsten Monaten immer noch in der Forschung auch noch ganz tief einzusteigen weiter.
Was würdet ihr denn anderen Unternehmen empfehlen, die ebenfalls so einen sozialeren, nachhaltigeren Ansatz in ihrem Geschäftsmodell verfolgen möchten? Was würdet ihr denen empfehlen als erstes? Gibt es da bestimmt so eine Art Schritt 1, Schritt 2 oder wie man das überhaupt angeht, wie man das richtig macht, richtig machen kann, besser machen kann?
Also ich bin fest überzeugt, grundsätzlich dient es erstmal jedem Unternehmen und es ist auch einfach ein Gebot der Zeit, sich mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und nachhaltigem Unternehmertum auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, wenn man es aus ökonomischem Kalkül tut und nicht aus wirklicher Überzeugung, dann wird es nicht erfolgreich sein. Und deswegen ist der Rat, sich vielleicht sonst, wenn man das noch nicht ganz so spürt, diese Überzeugung, dann sollte man vielleicht mal sich überlegen, wie man ganz raus kann und vielleicht in verschiedene Themenbereiche auch nochmal tiefer einzusteigen, um da vielleicht auch diese Begeisterung nochmal bei sich selbst zu wecken, weil auch wenn wir jetzt gerade ein wirtschaftliches Zeitalter vielleicht erleben, in dem es nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, dass wir Stück für Stück versuchen, nachhaltigere Ideen zu verwirklichen, bin ich trotzdem überzeugt, dass das der einzige Weg ist, der nach vorne sozusagen gerichtet, der richtige ist und hoffentlich kommen wird. Aber das ist vielleicht auch meine Hoffnung, die da mitschwingt.
Was würdest du sagen, hast du aus der Arbeit bei Heyho für dich selbst mitgenommen?
Sehr viele, sehr schöne Momente, sehr persönliche, tiefgehende Momente mit Menschen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich tagtäglich lerne, wer ich sein will, regelmäßig scheitere vielleicht auch, aber mich einfach auf so vielen Ebenen weiterentwickle, wie ich das noch nie hatte. Früher hatte ich immer in Jobs, wenn ich einen neuen Job angefangen hatte, hatte ich eine schnelle Lernkurve auf einer inhaltlichen Ebene und die ist dann abgeflacht, bis ich eben den nächsten Job machen durfte. Und jetzt habe ich das Gefühl, je länger ich Heyho mache, desto tiefer gehen auch die Teile, an denen ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ja, eine einzigartige Erfahrung für mich selbst auch.
Neben deiner Arbeit bei Heyho, kommst du dann überhaupt noch zum Lesen? Oder hast du sonstige Empfehlungen für uns?
Ich habe nicht so ein ganz ruhiges Leben neben Heyho auch noch. Ich habe auch noch eine Familie mit 4 Kindern und einen Hobby-Bauernhof mit der Familie, aber also wirklich Hobby, aber trotzdem auch mit regelmäßigen Verantwortungen dort. Und insofern habe ich immer nur so kleine Momente, wo ich dann richtig tief in Bücher eintauche. Und da kann ich euch auch gerne so ein Buch, das mich in den letzten Jahren besonders bewegt hat, erzählen. Aber das allererste, als ich gehört habe, ich habe die Möglichkeit, in einem Buchpodcast zu reden, was mir durch den Kopf ging, war, was lesen eigentlich die Leute bei uns im Team? Weil Heyho, es sind eben die Menschen und es bin nicht ich. Und deswegen war das auch so gleich die Frage ins Team an unterschiedlichen Momenten beim Mittagessen. Also wir kochen super gemeinsam bei Heyho und oder beziehungsweise wir kochen immer als Team und essen alle gemeinsam. Und da hat man auf jeden Fall immer ganz gut die Möglichkeit, mal rumzufragen. Und die Antworten waren genauso bunt wie die Menschen bei Heyho, wie die Produkte von Heyho. Und gleichzeitig hat man dort natürlich auch gemerkt, der Zugang zu Büchern, zu Literatur ist auch geprägt von natürlich persönlichen Lebensentwürfen, aber auch durchaus von Biografien. Nicht alle sind mit Büchern im Haushalt groß geworden und dann ist wahrscheinlich auch der Zugang nochmal weniger da. Also das ist auch bei uns natürlich dann besonders sichtbar, dass wir eben so sozial divers als Gruppe sind. Und es weckt natürlich auch immer wieder diese Fragen, was müssen wir eigentlich tun, damit Kinder diese Möglichkeiten haben, das für sich zu entdecken. Genau, ich habe mal 3 Bücher eigentlich, die aus dem Team mir genannt wurden, die einfach so die Vielfalt auch zeigen, die da als Feedback kam. Also eine Kollegin hat den Storyteller, also der Storyteller, das ist die Biografie von Dave Grohl von den Foo Fighters, ehemaliger Schlagzeuger von Nirvana, erzählt, also eher so eine Biografie, die sie jetzt aktuell liest. Begeistert war sie auch von der Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Dann hat mir eine andere Kollegin heute früh noch das blaue Kind von Peggy Kirker genannt und das fand ich ganz spannend. Ich habe da nur so kurz reingeschnuppert und geschaut, was das ist. Es ist ein deutlich aktivistischeres Buch und also so, wir haben natürlich auch bei uns durchaus viele Leute, die sich sehr intensiv mit verschiedenen aktivistischen Themen beschäftigen. Und dann habe ich heute früh, ganz unabhängig von dem Podcast, ich hatte gar nicht dazu erzählt, habe ich in die Hand gedrückt bekommen, Achtsam Morden von Carsten Dusse. Das ist ein Buch, das würde ich tatsächlich niemals in die Hand nehmen. Und ich habe die nächsten 2 Wochen aber ein bisschen mehr Ruhe, weil ich frei habe und habe mir das gleich genommen und habe mir fest vorgenommen, da reinzuschnuppern und dieses Buch zu lesen. So, insofern waren es jetzt erstmal 3 Buchempfehlungen, wo ich gar nicht erzählen kann, was drin steht. Und jetzt vielleicht noch zu meiner Buchempfehlung, weil das ist das eine Buch, das mich wirklich so besonders gepackt hat. Das heißt im Englischen zumindest Barbarian Days von William Finnegan. Das ist eine Biografie eines Surfers, der, ich glaube, in den 60er Jahren anfing zu surfen in Kalifornien und mit seinen Eltern erstmal nach Hawaii zieht und dann sein gesamtes Leben sozusagen entlang seines Surfens beschreibt. Und es ist eine unglaublich intensive Sprache, die mich wahnsinnig gepackt hat. Jetzt bin ich selbst Wellenreiter, aber ich weiß auch, dass es Leute gepackt hat, die noch nie Wellenreiten waren, aber mindestens, wenn man selbst es mal versucht hat zu surfen, dann ist das ein Buch, das ich unbedingt empfehle, weil es eine wirklich fantastische Sprache nutzt.
Das ist wirklich eine ganz tolle Mischung. Und ich finde es super, dass du einfach mal im Team rumgefragt hast. Das hatten wir auch noch nie bisher, oder Anja?
Nee, noch gar nicht. Das ist so eine schöne Idee. Das ist ganz toll. Also die Buchempfehlung, die nehmen wir natürlich alle mit rein. Das ist ganz einfach, die über einen Link halt einfach anzuklicken und zu finden. Und wir sagen an der Stelle einfach, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Team praktisch im Grunde im Kopf hinten mit, dass wir uns einfach ein bisschen über Hey Ho Müsli und diese wunderbare Idee dahinter unterhalten konnten. Wir werden euch verlinken, dass man das auch ganz einfach findet. Wenn ihr es nicht im Regal seht, dann findet ihr das bei uns in den Shownotes auf jeden Fall. Und wir danken an der Stelle für deine Zeit, lieber Tim. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch. Und ja, es hat mir die Möglichkeit gegeben, auch unser Team wieder von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Und das ist herrlich. Und ich stelle mir schon die Fragen, was ich denn sonst noch quasi von den Menschen bei uns eigentlich alles wissen will oder lernen kann. Mhm. Ja, vielen Dank für eure Zeit auch.
Ist ganz arg schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sagen an der Stelle Tschüss vom Buchplausch. Bleibt uns treu, seid gespannt, was als nächste Folge kommt. Und genau, wir wünschen euch alles Gute und sagen bis bald.
Tschüss.
Tschüss vom Buchplausch. Bye, bye.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.